Diskussion ist eröffnet. Nein, zockt schon.
Also ich habe auch Politikwissenschaften studiert und deshalb bin ich mit internationalen Beziehungen noch etwas aus. Und es gab ja damals so diese Strömung des Neorealismus, die halt erkannt haben, dass halt auch das Ökonomische an sich eine Macht ist und dass es nicht mehr nur um halt militärische Macht geht, sondern das Ökonomische. Und da gibt es natürlich dann auch das schöne Bild von Lindfehl mit den Heuschrecken, die halt irgendwie um die Welt ziehen. Und jetzt die Frage, ob nicht vielleicht irgendwie das Militärische dem Ökonomischen folgt.
Ja, ich meine, also Neorealisten Leuten werden ja, glaube ich, immer noch so am stärksten vertreten durch Werner Link, ein Kölner Politologe, der das hier geprägt hat. Die gehen natürlich noch, würde ich sagen, so altmodischerweise davon aus, dass dass Weltpolitik doch wie so ein Schachbrett funktioniert. Es gibt so starke Mächte und Gegenmachtbildung und die spielen sozusagen das große Game. Das ist noch so, glaube ich, wie damals Mackenzie oder so vor 100 Jahren.
Also das Neo steht auch immer für scientistische Wende damals. Also das ist auf jeden Fall noch spieltheoretisch.
Ja, genau. Und ich glaube, dass hier jetzt doch was Neues passiert in dem Sinne, dass einerseits, es ist weder ein Primat des Militärischen, es gibt auch kein Primat des Ökonomischen. Also das heißt, also es gibt ja ganz, also Afghanistan ist ja arm, also es hat keine Ressourcen außer Mohn jetzt vielleicht. Also ganz viele, also alte Paradigmen, die greifen überhaupt nicht mehr. Und ich glaube, dieser holistische Ansatz, so wird das auch gerne genannt hier in der Beschreibungssprache des Militärs, also dieser holistische Ansatz, der versucht jetzt einfach, also das ganze Feld eigentlich zu umfassen, also eigentlich genau das, was Foucault in diesem Vorlesung über Gouvernementalität Polizei nennt, also mit C-E-Y. Also das ist einfach alles. Also man muss sich die Leute alphabetisieren, man muss die medizinische Versorgung sicherstellen, man braucht Logistik, man braucht alles mögliche. Also in allen Punkten muss man sozusagen ansetzen.
Also es sind ja alte Peacebuilding-Ansätze quasi. Also von Boutros Ghali und so mit State-Building und Peace-Building, wo halt quasi auch gesagt wird, wir müssen auf jeder Ebene eigentlich einsetzen. Also es reicht nicht, dass wir nur versuchen, irgendwie hier militärische Repressionsgewalt quasi aufzubauen.
Ja, ich stelle mir das eigentlich wirklich so vor wie so ein SimCity-Spiel, also wo man eben jetzt nicht nur wie früher in so reinen militärischen Spielen sozusagen nicht nur sozusagen so Feinde hat und man hat so die eigenen Panzer und dann werden die weniger oder sondern man hat jetzt also Security Levels, Health Level, Education Level und so weiter, also diese ganzen Felder und das ist einfach ein Spiel, was jetzt so doch verschiedene wohl etablierte Grenzen einfach über Bord schmeißt. Also das wäre so der.
Ich würde aber an der These festhalten, dass quasi zunächst diese ökonomische Strategie entdeckt wurde für Stabilität und internationale Sicherheit und so, wo man gemerkt hat, es gibt halt eine ökonomische Macht, die halt einfach für Stabilität in der Welt sorgt. Und die waren natürlich grenzüberschreitend, also Non-Governmental Organizations waren ja auch transnationale Konzerne und so, die gehören ja immer mit dazu. Und danach, wenn man so möchte, ist quasi mit einem gewissen Delay jetzt das Militärische dem gefolgt. Es ist grenzüberschreitend und es versucht halt überall halt auch seine Macht durchzusetzen, seine Ordnungsmacht.
Ja. Ich meine, man lässt sich dann natürlich sozusagen wieder auf so ein Paradigma ein, was eben ein System sozusagen die Hauptrolle eigentlich überlässt. Also sozusagen, sei es sozusagen, dass man jetzt als liberaler Theoretiker sowieso die Wirtschaft für das Wichtigste hält, sei es, dass man irgendwie so als Kapitalismuskritiker oder Marxist auch die Wirtschaft für das Wichtigste hält. Also ich glaube, dann lässt man sich natürlich, also dann legt man einen starken Schwerpunkt und kauft damit, glaube ich, viel ein. Also ich würde mich da, raushalten und erstmal nur feststellen, dass der Witz an diesen Beschreibungen eigentlich ist, dass die Grenzen der, ob man das jetzt Funktionssysteme nennt oder Sphären oder Sektoren, wie immer, welche Theorie man jeweils liebt, das ist mir egal, dass diese Grenzen sozusagen doch alle erstmal abgeschüttelt werden. Und das scheint mir der Clou zu sein, jetzt, was da jetzt vorgeht, also ob da jetzt die Wirtschaft der Vorreiter ist oder ob das die Kybernetik ist.
Auf jeden Fall wurde diese wirtschaftliche Strategie früher entdeckt, würde ich damit nur sagen. Und
Sie würden sich wundern, also wie weit man diese kybernetische Schwarmforschung zurückverfolgen kann. Also bis in die ganz frühe, also bis an Anfang des 20. Jahrhunderts. Also in den Texten etwa werden verschiedene Schwarmmodelle zitiert, also etwa Lawrence wird zitiert mit seiner Beschreibung des Aufstands, also die Seven Pillars of Wisdom, wo er Gas- und Schwarmmetaphern verwendet, um diese arabische Guerilla zu beschreiben. Also all diese Dinge wird auch zitiert. Die haben natürlich gar nichts mit Ökonomie zu tun. Das sind ganz andere Ressourcen. Also ich würde sozusagen diesen starken Fokus auf Wirtschaft, ich finde, das ist eher dann wieder so Scheuklappen, die man sich anlegt.
Vielleicht ist das einfach Disziplin.
Ja.
So ein Disziplin-Ding halt. Dass das da irgendwie halt der Fokus sich jetzt erst so verändert hat. Jetzt in die internationalen Beziehungen, meine ich.
Ja, klar. Also gut. Okay.
Vielleicht ist es nicht ganz disziplinabhängig, sondern auch eine methodische Frage, ob man sich dafür entscheidet, irgendeinem Bereich überhaupt eine Priorität, also akkumulative Ökonomie zum Beispiel, überhaupt zuzugestehen. Das könnte man dann auch jeweils wechseln, oder vielleicht ist das auch eine Verweigerung, dieses Primat überhaupt noch zu etablieren als Erklärungsmuster. Aber ich wollte trotzdem nochmal eine andere Frage ausgehen von Ökonomie stellen, nämlich ein etwas alter. Okay, es geht nicht um Geld, Afghanistan ist arm, aber es gibt Ökonomie-Theorie, die unsichtbare Hand. Ich habe mich gefragt, gibt es denn die unsichtbare Hand im Schwarm? Ja. Natürlich wird Mark Negri sagen, gibt es nicht, kommt alles wahnsinnig von unten und so. Ich habe aber die Parallelsätze, also so produktiv und interessant es erstmal ist, zu sagen, diese Gegensatzpaare, die funktionieren nicht mehr, die werden aufgehoben. Weiß ich nicht, wie weit das geht. Die Provokation ist natürlich auch zum Beispiel rechts und links, bedient sich der gleiche Muster, rechts und links kann man über Bord werfen. Ich glaube aber, dass das nicht so richtig funktioniert, nämlich der Schwarm, den du beschrieben hast, wie er vom US-Government eingesetzt wird, der über Grenzen geht, der alle möglichen gesellschaftlichen Akteure einbegreift und so weiter. Der ist zentral gesteuert, ich meine, die CIA und was weiß ich, die Homeland Security, das ist ein wahnsinnig zentrales Teil. Und wenn die jetzt, die würden also im Prinzip diesem Selbstorganisationsgedanken natürlich total widersprechen. Man muss nicht anthropologisch werden und sich fragen, ob denn Bürger eines Staates ohne eine Anweisung plötzlich zu so einer Armee gehen würden, die durch Wände geht. Also würde der Mensch selbst organisiert mit Waffengewalt irgendwo hineingehen, weil der Feind vielleicht auch so organisiert ist. Will ich jetzt irgendwie nicht mit Menschenbildern argumentieren, aber die Parallele, dass die US-Armee als Schwarm funktioniert, kann man, glaube ich, echt nicht aufrechterhalten.
Ja, ich meine, das sind ja die Paradoxien sozusagen der Selbstbeschreibung, die du jetzt aufgreifst. Das ist, man könnte natürlich wirklich, also die sagen, ich habe es ja zitiert, also unsophisticated agents without central command. Das ist die Idee, das ist der Schwarm. Und die anderen Akteure, mit denen das dann verglichen wurde, waren eben dann natürlich die berühmten Ameisen oder Bienen, die eben in der Schwarmforschung und bei den Biokybernetikern dann immer vorkommen. Und in der Tat ist es natürlich wirklich, glaube ich, ein Problem dieser Selbstbeschreibung. Wie bringen die das eigentlich zusammen, dass sie einerseits natürlich noch sowas haben wie Thinktanks und das Pentagon und so weiter und Central Command, und das sozusagen ausgerechnet jetzt der Chef des Central Command, der sagt, ja, wir müssen aber als Schwarm operieren gut, aber man müsste natürlich jetzt überlegen, ob man das Problem nicht an die Gouvernementalitätstheorien auch weiterreichen muss. Also da geht es natürlich genau um die Frage Selbststeuerung, das wird dann natürlich ganz stark bejaht, also die Leute müssen, die müssen sozusagen in Situationen selber reagieren, also auch spontan sein. Man glaubt ja auch, dass sozusagen da auch Kompetenzen sozusagen so gepoolt werden, dass die dann zu neuen kreativen Lösungen finden und so weiter. Also es wird ganz stark auf diese Selbststeuerung gesetzt. Und trotzdem ist das große Paradigma natürlich eines des Humanismus. Also das wäre aber vielleicht auch ein Problem, was man sozusagen jetzt in der Humanitätstheorie eigentlich diskutieren müsste. Da wird das natürlich ganz deutlich, dieser Bruch. Ich hatte mir das vorhin auch bei Stefans Vortrag schon überlegt. Also man könnte ja da nochmal auf diese Unterscheidung von Topologie und Topografie zurückgreifen, auch eben in den Spielen von Aufsicht und Ego-Modus sozusagen. Also das wäre so ein bisschen das ist die Aufsicht. Also es gibt natürlich immer noch so Bilder, das ist sozusagen der Helikopterblick, sozusagen der große strategische Blick. Und wie kommt man jetzt dahin? Was machen die einzelnen Einheiten, wenn sie durch diese Räume durchgehen? Also Wie ist da die Verbindung? Ist das eine der Steuerung? Das im Spiel sind die beiden eben ja da und die werden vom Spieler ja irgendwie gelöst. Und da sind ja die Akteure, fallen da ja auseinander. Also man hat diese einzelnen Teams und man hat irgendwie sowas wie eine strategische Planung und das wird rhetorisch wird das hier übergangen. Also wie das eigentlich, wie das verbunden wird, die beiden Ebenen. Aber ich glaube, dass es diese beiden Ebenen jetzt gibt, das scheint mir jedoch deutlich zu werden und die Parallele zu den Computerspielen, die bietet sich hier auf jeden Fall an, also in diesen Visualisierungsstrategien.
Ich hatte mich selber, ja,
ganz direkt dazu zu den Computerspielen, deswegen, also ich finde diese Idee, dass der Problemlösung durch einen Schwarm ist ziemlich interessant. Ne? Das kann man ja eigentlich auch auf Computerspiele oder Strategiespiele, sei es Taktiker oder Ego-Shooter, auch mit übertragen, indem man beispielsweise ein komplexes strategisches, taktisches, militärisches Problem vorgibt und dann guckt, wie kleine Schwärme als Menschen, die also Computerspieler, die über das Internet zusammen dieses Problem als kleine Gruppeneinheiten lösen, wie die vorgehen und sozusagen deren taktisches Verhalten analysieren. Also dass sozusagen der Spieler vor dem Computer selber als Teil dieses Schwarms wird und dass sozusagen die Menschen selber als Lösungsansätze eingesetzt werden, denn die Idee, so Agenten mit wenigen rudimentären oder grundlegenden Eigenschaften auszustellen, das sind ja im Prinzip diese softwarebasierte Agententheorie, das ist ein sehr unvollkommenes Modell des Menschen, wenn man irgendwie vier Grundeigenschaften vorgibt und dann guckt, so ist so ein bisschen wie Game of Life, vermehren die Bakterien sich, bilden die eine stabile Kolonie oder bricht das einfach irgendwann zusammen? Und von daher könnte man das durchaus auf die Spiele auch nutzen, wo die Spieler selber Teile des Schwarms und damit einer Problemlösung werden.
Ich meine, ich habe mir jetzt immer so vorgestellt, also ich bin jetzt nicht so ein super World of Warcraft-Kämpfer, mein Level ist ziemlich niedrig, also ich habe kein Level 60 oder 70. Da sollte mir das immer so sein, dass man darauf, wenn man sich jetzt sozusagen da auch mit zum Teil ja unbekannten Leuten verabredet und was löst, dass man da ja doch immer nur ganz bestimmten Einblick eigentlich hat. Also man hat ja keinen Überblick. Also man hat ja nur, man ist auch nur ein Experte in den Skills, die man selber sozusagen jetzt hochgezüchtet hat. Und dann und trotzdem wird da ja als Team, werden da ja dann Dinge gelöst, die man als Einzelner ja gar nicht lösen könnte. Das wäre ja doch ein anderer Blick nochmal auch auf Ziele, die man im Computerspiel lösen soll und dass man, die man gemeinsam löst, als jetzt dieser Überblick, den man da hat in diesen Taktik-Militärspielen, wo man ja doch immer wieder auf diese Generalstabsperspektive zurückkommt. Also das müsste man ja vielleicht auch unterscheiden. Also ich fände jetzt also unter diesem Aspekt dieser Verbindung von Strategie und Taktik fände ich eigentlich dann auch so diese Multi-User-Spiele auch ja spannend. Also wenn man da dieses Problem hat, im Einzelnen und dann dieser Schwarmbildung. Vielleicht nochmal ganz, also vielleicht mal historisch auch nochmal zur Invisible Hand, die habe ich ja gerade unterschlagen. Also wenn man das zurückverfolgt, dann sieht man etwa in den Macy-Konferenzen schon also eine Verbindung von Kybernetik und Schwarmforschung, weil da sehr viele Entomologen auch dran teilnehmen, die sich also mit Insekten, vor allem Ameisen, Bienen beschäftigen. Und da kommt die Metapher auch vor und die wird aber meines Erachtens ersetzt dann irgendwann durch diesen Hive und dann, oder durch den Superorganismus. Das ist aber genau die gleiche Stelle. Also das, was früher Invisible Hand hieß, das heißt dann Hive Mind oder Superorganismus oder Swarm Intelligence. Also man kann aber diese Metonymie, die kann man genau nachvollziehen. Also die Invisible Hand ist noch da, die heißt nur heute anders, die heißt jetzt eben Swarm Intelligence oder eben bei Kevin Kelly oder so, heißt die dann eben Hive Mind oder so. Der Schwarm.
Ich hatte mich jetzt auch auf die Liste gesetzt. Ich würde noch mal ein bisschen an das, was Ulrike gerade gesagt hatte, andocken wollen und sagen, also diese, ich gehe sehr weit mit, aber eben nicht so bis zur absoluten Auflösung von solchen Binaritäten. Und in dem Gedanken ist mir halt, oder in dem Zusammenhang ist mir der Gedanke gekommen, dass natürlich die Effektivität des Schwarms nicht nur im Schwarm besteht, sondern auch in seiner Behauptung. Also sozusagen ein Militär, das von sich behauptet, ein Schwarm zu sein, ist dieser Tage ein ungleich bedrohlicheres Militär. Also gerade in sozusagen so globalen Konfliktszenarien, sozusagen jedem ist intuitiv klar, dass man sozusagen mit so einem hierarchisch gestaffelten, operationalen, distinkten Modell, sowas wie Al-Qaida oder so nicht im Griff kriegt. Die Behauptung, man sei selbst ein Schwarm, obwohl man das gar nicht ist, baut aber sozusagen gegen Macht auf. Mhm. Und ich glaube, da kommt dann eben ein anderer Moment, ins Spiel, Computerspiele zu adressieren. Weil man, wie gesagt, einer der stärksten Momente, wo das behauptet wird, zumindest in sowas wie einem öffentlichen Konsensdiskurs, sind Computerspiele. Das wäre das Tom Clancy-Modell. Der sozusagen ja alle Erzählungen, ob es die Romane sind oder alle Computerspiele, wo sein Name draufsteht, oder was auch immer man sozusagen da ableitet, funktioniert ja genau nach dem Prinzip. Es ist immer dieser Sam Fisher, James Bond, Super Agent, der sozusagen auf sich allein gestellt, aber mit der Behauptung von 300 weiteren Super Agents agiert, also eben einen Schwarm sozusagen fingiert. Und das ist ja sozusagen, also jetzt ganz primitiv gesprochen, Propagandamodell. Ja? Während sozusagen ansonsten die amerikanische Armee weiter in Bataillonsstärke steht und vorne steht einer, der brüllt und dann laufen alle los. Also da ist nichts von Schwarm zu sehen. Ja? Also jetzt mal so als Holzschnitt. Aber das war auch nur so noch etwas unreiner Gedanke.
Ja, ich meine, hier sitzen ja viele Spielexperten. Also was mich hier fasziniert hat, ist eigentlich sozusagen auch diese unglaubliche Breite jetzt der Kapazitäten, die eingefragt werden müssen. Und das ist das nicht was man in Spielen auch beobachten kann. Also dass man einfach jetzt viel mehr machen muss. Also eben, man muss noch die Technikentwicklung, die Bildung, also teilweise kenne ich, dass man auch so, man muss Universitäten gründen und was auch immer, also je nachdem, was für ein Spiel man spielt, also das ist sozusagen dieses Dispositiv, sozusagen strategische, dass das sich ja verändert hat. Das hattest du ja auch am Anfang gesagt, das ist nicht mehr nur das Militärische. Das ist mittlerweile viel, viel mehr. Und das ist ja das, was sich hier gerade in diesen Beschreibungen jetzt der Militärs seit 10 Jahren eben ändert. Das ist ja, das würde ich auch sagen, ist neu. Also dass die auf einmal viel, viel mehr eben drin haben wollen.
Also ich habe ein bisschen Skepsis, was die Einschätzung betrifft, dass es sich um eine neue militärische Taktik jetzt handelt. Also meine Frage, Dr. Ehren, was der Wolf eingebracht hat, nämlich ist es nicht vielmehr eine rhetorische Finte, sozusagen, also eine neue Rhetorik der Legitimation und weniger als eine neue militärische Taktik, die man etwa auch in anderen historischen Zusammenhängen sieht oder in anderen Kontexten sieht, zum Beispiel die lange Tradition US-amerikanischer Geheimdienste, die genau diese Dichotomien, die hier angeführt worden sind, genauso nicht beachtet hat, oder anderer Ereignisse. Das ist die eine Frage. Und wenn tatsächlich etwas Neues sich ereignen würde, warum dann im Titel der Rekurs auf Carl Schmitt und den Nichtkrieg? Das ist eine kurze Nachfrage.
Ja, ich finde es bei Herr Schmidt wird besonders deutlich, dass er sagt es auch als Erster, dass hier etwas passiert, nämlich dass der Gegensatz des Friedens nicht mehr der Krieg ist und der Gegensatz des Kriegs nicht mehr der Frieden. Also es gibt sozusagen Situationen, in der herrscht kein Krieg, aber trotzdem wird geschossen alles Mögliche. Und er beschreibt das eigentlich in Begriffen, wo man heute sagen würde, das sind Begriffe oder Konzepte der Gouvernementalität. Und das tut er notgedrungen, defensiv, weil er natürlich ein Liebhaber des Staates ist. Da finde ich das besonders augenfällig, dass da was passiert. Und ich glaube eben, dass es nicht nur eine Rhetorik ist. Und das kann man eigentlich doch im Detail, könnte man das sehr gut zeigen. Ich nehme mal ein Beispiel, was wirklich, wo man erstmal denkt, das ist eine Bagatelle, aber es ist, glaube ich, doch keine, nämlich die ISAF Force der Bundeswehr, diese International Security Assistance Force. Die ist versichert. Also die Leute, die da kämpfen, haben Lebensversicherung, Krankenversicherung, Unfallversicherung. Das haben Soldaten im Krieg normalerweise nie. Also das ist völlig, also der Krieg, da kann man das Versicherungsrecht sozusagen seit 150 Jahren sich durchlesen. Der Krieg ist unversicherbar. Also keine Versicherung übernimmt das Risiko eines Krieges. Und diese ISAF Force ist aber versichert und die Winterthur zahlt sich zu ließen. Und ich meine, das ist ein Zeichen dafür, dass da was vergesellschaftet wird. Das ist nicht, also die Grenzen, die alten Grenzen sozusagen einer staatlichen Kriegsführung werden sozusagen ausgehebelt. Und man kann das eben an solchen Dingen, könnte man das eben zeigen, dass das für ganz konkrete Folgen hat. Also ich glaube, das sind alles so Indizien, da könnte man eine lange Liste jetzt starten.
Sehr klar. Ja, dass diese Selbstbeschreibung als Schwarm so knifflig ist, das ist jetzt ja schon ein paar Mal gesagt worden. Mir hat das sehr eingeläutet, was du gesagt hast, Sergej, dass dieses Bild des Einzelnen in diesem Schwarm als einer, der nur sozusagen ganz simpel mit drei Eigenschaften ausgestattet ist und sich darüber dann irgendwie die Intelligenz emergiert, dass das nicht funktioniert, sondern dass genau der umgekehrte Effekt wohl zu beobachten wäre, dass der einzelne Kämpfer viel mehr sein muss als jemand, der genau seinen Befehlen gehorcht, sondern der einer, der in jeder Situation ganz komplexe Entscheidungen treffen muss, die er dann sozusagen über Selbststeuerung und Selbstbeobachtung mit seinem Ziel abgleicht. Und dass sozusagen dann, wenn das so wäre, tatsächlich dieses Schwarmparadigma eben rückschlägt, auch als ein sozusagen gouvernementales Paradigma, was sich dann auch wieder an diese Computerstrategiespiele vielleicht tatsächlich sehr gut anschließen lässt, die sehr komplexe Fähigkeiten sozusagen verlangen, wenn es strategische Einsätze sind, bei denen es eben zum Beispiel, was dieses ökonomische Moment angeht, nicht reicht, nur sich auf die Schlacht zu konzentrieren und auf die Armee, sondern muss sich eben auch auf bestimmte zeitkritische Sachen, auf den Nachschub, auf die Logistik, auf das Terrain und so weiter konzentrieren.
Wissen.
Auf Wissen, genau. Komplexe Formen von Wissen berücksichtigen. Und,
darf ich da einmal nachfragen? Ja. Also Gouvernementalität ist doch fundamental unterschiedlich zu dem Emergenzparadigma, was doch eigentlich in der Schwarmforschung, also solange es sich auf Ameisen und so weiter bezieht, die einzelne Ameise weiß ja nicht von dem größeren Bonus, wenn sie nach links läuft zum Beispiel. Also da wird ja zumindest behauptet, es würden neue Logiken entstehen und Gouvernementalität heißt auch Internalisierung von Gesetzen, es hat ein performatives Element, aber es ist nicht so, dass da was Neues entsteht, sondern dass in der Wiederholung, in der performativen Wiederaufführung was verschoben wird, aber es ist nicht emergent.
Ja, das meinte ich auch. Sondern das Gouvernementale, das wäre sozusagen die Fremdsteuerung zur Selbststeuerung wird. Und genau diese selbststeuerten Individuen, die braucht man nach diesem Schwarmparadigma in Wahrheit.
Das sind zwei verschiedene Schwärme, der emergente
Schwarm und der. Genau, den emergenten Schwarm, den gibt es sozusagen nicht aus den einfach gestrickten Individuen. Das hat man ja bei der Armee sowieso, dass sie eben genau ihren Befehlen folgen sollen und müssen wenig nach links und rechts. Stelle ich es mir vor, ich war nicht bei der Armee, aber. Das sind welche, die die Fremdsteuerung direkt umsetzen und die gouvernementalen Subjekte werden eben welche, die die Fremdsteuerung so adaptieren können, dass sie eben
so dieses Modell brauche, das jetzt gerade Konjunktur hat, wenn ich das bei Bentham schon nachlesen kann. Ne? Die Fremdsteuerung durch Selbststeuerung und durch Moralisierung übrigens. Also das ist, meine ich sozusagen, eine bestimmte Konjunktur sozusagen, schwerender Metapher sozusagen und eingebaut in Legitimations- und Legitimationsstrategien.
Ja, also was daran ja interessant ist, dass Blocker einerseits also eine große Attraktivität hat, also würde auch sagen, das ist eine Mode, aber eine sehr erfolgreiche. Also man kann diesen Rückgriff jetzt auf Schwärmen, kann man ja nicht nur jetzt hier bei den Militärs eben zeigen, man könnte eben das bei Natur und so weiter, überall könnte man das zeigen, dass das also dass doch da also einerseits eine Hoffnung damit verbunden ist, dass es sozusagen Akteure gibt, die jetzt aus diesen alten Oppositionen aussteigen, dann ist es sozusagen positiv besetzt, also es ist also etwa aussteigen aus ethnischen Differenzen, aus national-territorialen Zuordnungen, aus bestimmte Schichten, Klassen und so weiter, also dass irgendwie sowas Neues entsteht, also das finde ich, das also ist so ganz euphorisch besetzt, also bei Kevin Kelly, Hart Nägel und so weiter und insofern ist es sozusagen, also hätte ich da ein genealogisches Interesse sozusagen dran, woher kommt das eigentlich? Also warum
gibt es so diese... Das ist ja schon vier Staatsfilme gab, die sich damals noch Bienen formiert haben, wo sie instinktiv erkannt haben, ich werde ein Volk. Ne? Und die beiden Tierarten.
Die sind gar nicht transnational.
Genau. Der Bienen- und der Ameisenstaat, ganz berühmte Kulturfilme. Soweit zu diesem Protagonisten
Schweiz. Zwei Hinweise oder Aufgaben in Bezug auf das konkrete Spiel und dann nochmal eine Frage zur Schwarmtheorie. Also der eine Hinweis, was ich vielleicht noch denken musste bei der Glättung des Raumes, als Hinweis vielleicht nur im Bereich des Computerspiels, dass es auch eine Gruppe von Ego-Shooter-Spielen gibt, bei denen jetzt das ähnlicherweise ein Schaffen von Räumen oder Durchgängen stattfindet, also Portal, beziehungsweise in der Peculiar Drop, hieß glaube ich der Prototyp dazu, also wo man tatsächlich nicht mehr schießt, sondern Türen setzt. Also da hätte man dann dieses Prinzip, würde man finden. Ja, das hast du über die, sozusagen über die Anbindung, den Perspektivwechsel gesagt, das würde ich auf jeden Fall unterstützen. Auch zusätzlich nochmal diesen Hinweis mit, was ich gesagt habe, dass man aus der einen Perspektive das Spiel gar nicht gewinnen kann.
Ja.
Das ist eben dieser Punkt. Also dass man nur mit der Zielangabe geht dorthin und sei kampfbereit, führt zum Scheitern. Also auch selbst wenn der Befehl klar ist, die Ausführung muss so gemacht werden, dann muss sozusagen in diese Bodenperspektive dann eben übergehen. Also das ist wirklich dann, das Spiel dann auch ganz exemplarisch dann sein. Die Frage, die ich jetzt habe, ist nochmal zum Schwarmbegriff. Also wie du aufgezogen hast, ist es ja so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob jetzt Marx der Erste war, aber es war auch diese Idee, sozusagen, wenn das Kapital sich internationalisiert, muss die Arbeiterbewegung das auch tun. Also immer so die Reaktion. Jetzt ist es so rum, wir müssen Schwärme bilden, weil die auch Netzwerke haben oder so. Und ich glaube, das ist ja schon mehrfach angesprochen, man trifft die Rhetorik das, was da tatsächlich passiert. Eine Frage könnte ja sein, beschreibt beides jetzt unterschiedlich oder doch das Gleiche? Also meint man mit Schwarmintelligenz nicht die Intelligenz einer Operationseinheit und sind vielleicht diese Netze nochmal was anderes, nämlich Unkenntnis über die eigentlichen Organisationsstrukturen von Al-Qaida? Weil dann würde es tatsächlich Sinn machen, und es gibt auch im Computerspielbereich, Ian Bogus hat ein Buch über Operation Units geschrieben, also dann weg vom System hinter zu den kleinsten operationalen Einheiten zu gehen und von da aus das Computerspiel zu denken. Das würde, glaube ich, auf diese Operationseinheiten, auch das, was man in Taktik-Shootern macht und so, sehr gut zutreffen. Also, dass man die, und das ist eine alte militärische Idee, eben die Phalanx, sozusagen die Männergruppe, die eben dann sozusagen entsprechende Kenntnis der Fähigkeiten des Einzelnen dann agiert und nur weiß, was sie erreichen soll und wie sie es macht, ist denen überlassen. Und also so könnte man es erklären, dass man sagt, also entweder man meint jetzt mit Schwarmintelligenz die Intelligenz einer Operationseinheit oder Schwarm ist mir damit so ein Grenzbegriff dafür, dass wir gar nicht wissen, wie die eigentlich organisiert sind.
Ja, das eine, das würde sozusagen diese, also diese metaphorische Reihe eigentlich passen von Invisible Hand und Hive und so weiter, wo man eigentlich wirklich, das sind ja wirklich Metaphern, die eigentlich nur besagen, man weiß es eigentlich nicht. Also, genau, und ja, ich finde aber, das ist genau wie die Frage, also wie kommt man eigentlich von diesem Selbstorganisationsmodell hin zu dieser Frage der zentralen Steuerung, also genau so ein Paradox ist eigentlich auch das, was sind eigentlich die Akteure, weil da gibt es auch einen Gegensatz, also einerseits gibt es immer wieder in dieser Semantik sozusagen immer wieder den Verweis, ja, das sind Simple Agents, also irgendwie Ameisen und so weiter, die können nichts, nur als Gruppe werden die intelligent. Und dann gibt es natürlich genau die Anforderung, aber der Soldat heute ist eben ein super Experte für alles Mögliche und der ist ganz kostbar geworden, deshalb dürfen wir die auch nicht verlieren. Und das ist eigentlich das Gegenteil. Das sind dann nicht so kleine Roboter, irgendwie, wo man auch mal 20 wegwerfen kann, sondern das sind also eigentlich alles sehr, sehr teure, gut ausgebildete Leute, die eigentlich alles können. Und das bricht aber auch in dieser Semantik eben auseinander. Also das sind, glaube ich, aber erstmal Probleme wirklich der Beschreibung, also nicht meine, sondern das sind Beschreibungen dieser strategischen Analysen. Die Frage ist natürlich jetzt ja, ist das jetzt bloße Rhetorik oder nicht? Also ich finde, also das ist sicherlich auch Rhetorik, aber ich glaube nicht nur, weil da doch, also wenn man durchschaut, was da alles so über Bord geworfen wird, also Genfer Konvention, alles Mögliche, also da wird ja schon abgeräumt. Und das hat ja auch Konsequenzen. Also die Operationen, die da gemacht werden, und die haben ja auch eine Dimension, wo man sagen kann, ja, das wird jetzt immerhin genau gesagt. Also vielleicht gab es das früher, so mal vereinzelt, irgendwie als CIA-Sauerei oder so, wie man das so kennt aus alten Filmen, aber dass das jetzt zwei der wichtigsten wichtigsten kommandierenden Generäle der US-Armee, dass sie eigentlich sagen, wir globalisieren jetzt die Konflikte und das ist überhaupt kein Krieg mehr. Wir werfen das ist vorbei mit Kriegsrecht und Staat und was auch immer. Also wir machen das jetzt holistisch und es gibt auch kein Spielfeld mehr. Sondern die Welt ist jetzt das Spielfeld und das ist schon neu, finde ich.
Darf ich kurz was nachfragen? Dann habe ich das vielleicht falsch verstanden. Ich habe gedacht, natürlich machst du eine Rekonstruktion einer Begriffsgeschichte, einer Diskursgeschichte, Krieg, Nicht-Krieg und die Oppositionspaare, deren Verschwinden du aufgeführt hast. Ich dachte, dass dein Einsatz nicht nur in der Rekonstruktion bestünde, sondern auch, dass du sagst, Krieg, Nicht-Krieg ist, wie man im Schwarm sehen kann, eben auch keine Unterscheidung mehr.
Ja.
Und wenn du diese Verlängerung als deine These jetzt uns präsentierst, dann hast du mehr gemacht, als zu rekonstruieren und dann...
Ja, das stimmt. Also da würde ich den Analysen auch zustimmen. Also ich glaube, die Unterscheidung zwischen Krieg und Frieden, das ist vorbei. Das ist noch eine Fiktion von Völkerrechtlern, die gibt es nicht mehr. Und da geht eine alte abendländische Tradition zu Ende, dass man entweder im Feld ist oder zu Hause. Also das gibt es seit 2000 Jahren und diese neuen Gruppen sind überall im Feld oder in Etappe. Das ist gar kein Unterschied mehr. Also ich glaube, soweit würde ich schon mitgehen. Aber das hat nichts mit dem Schwarm zu tun. Das ist jetzt eher sozusagen das Ausgangsproblem. Was die jetzt mit diesem Schwarmbegriff ist ja eigentlich nur ein Versuch, das jetzt irgendwie in den Griff zu kriegen. Also können wir überhaupt unsere Subjekte, unsere Kollektive noch beschreiben? Das sind keine Bataillone mehr, keine Armeen mehr, wie sollen wir das nennen?
Ja, es steckt natürlich wirklich ein politisches Problem darin, weil wenn die ganzen Oppositionen fallen und wenn man sich bemühen kann, noch in Strukturen und Formationen und so weiter zu denken, aber die Subjekte irgendwie keine Rolle mehr spielen. Dann ist es wirklich egal, was das Pentagon macht. Aber vielleicht habe ich eine Meinung dazu, was das Pentagon macht. Also es gibt vielleicht noch ein paar Machtzentralen auf der Welt, however. Und vielleicht kann man die nicht mit allen Entscheidungen über Bord werfen.
Nee. Ja, das ist natürlich eines der Probleme dieser Beschreibung. Das ist ja, also früher hat man gesagt, das ist ein performativer Selbstüberschritt. Also einerseits schwärmt es nur so und andererseits will man natürlich nach wie vor ein Central Command haben. Aber ich meine, man hätte ja zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder, dass das Pentagon noch steuert, könnte man auch als Illusion verstehen. Also dass die Illusion ist sozusagen, dass man das noch steuern kann. Also dass sozusagen in Wirklichkeit hat sich das so aufgelöst, dass man ein ganz neues Konzept bräuchte, um das zu beschreiben. Was also nicht mehr von dieser zentralen, hierarchischen Steuerbarkeit noch ausgeht. Und das wäre eigentlich das... radikal-gouvernementale Modell aus meiner Sicht.
Aber dann sind wir, jetzt mische ich mich selber ein, dann sind wir natürlich wieder bei Clausewitz, der im Grunde genommen genau das macht, indem er ihm sagt, die Strategie hat den Überblick, das ist sozusagen das dominante Zentrum, hat aber das Problem, dass sie die Taktik einfach nicht permanent kontrollieren kann und die Antwort ist der Schwarm, indem eben der einzelne Soldat, die kleine Gruppe oder sowas so intelligent ist, dass sie eben im Rahmen der gegebenen Strategie als Handlungsanweisung schon operieren kann. Das würde jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen so gewendet, würde es fast an Schärfe verlieren.
Ja, aber gibt es nicht sowas wie eine Entkopplung von Strategie und Taktik? Also, dass man einfach diese Einheit vor Ort nicht mehr im Griff hat. Die machen eben alles Mögliche. Zum Beispiel machen die auch dann lustige Folterbilder. Also, ich meine, offensichtlich ist das ein Problem, dass man sozusagen diese selbstständigen Einheiten vor Ort, dass man die nicht mehr führen kann.
Das ist aber kein neues Phänomen.
Ja, es ist kein neues Phänomen.
Es ist jetzt nicht paradigmatisch jetzt wie ein Schwarm, würde ich sagen. Also die Folter zum Beispiel.
Gut, kämen wir einfach zur Rednerliste zurück.
Ja, das könnte ich jetzt nochmal kurz auf mich noch anschließen und sagen, okay, rhetorisch ist das alles nicht, aber also der Rechtfertigungsaspekt zu sagen, eben über so eine Rhetorik bekomme ich einfach auch Rechtfertigung für einen unglaublichen Machtzugriff. Das mag sich zwar nach außen anhören wie Schwarm, aber es bedeutet halt also mehr dieser, das ist glaube ich auch mit Invisible Hand wahrscheinlich gemeint, ne? Eben so ein Zugriff auf, also einfach als Rechtfertigung auch zu sagen, komm, jetzt müssen die ganzen Medien auch nochmal dafür sorgen, dass wir für den Krieg gegen den Terror nochmal wiedergewählt werden, was ja auch zum Beispiel passiert ist, also was den ganzen Schwarm als Volk plötzlich zentral auch mobilisiert. Oder was wir auch merken, ich meine, irgendwie so Begriffe wie Online-Durchsuchung, also wo alles Mögliche über halt eben diesen Gegner, den man nicht fassen kann, ne, und über diese beiden Prinzipien, die da plötzlich auch gegeneinander stehen, irgendwie, nämlich Schwarm gegen Nationalstaat oder was auch immer, ne, so, das, weil das so schwer zu fassen ist, ne, habe ich nicht, also als Machtausübender irgendwie eine ganz gute Argumentation einfach in der Hand. Rechtfertigung, irgendwelche Dinge zu tun. Irgendwie, wo man natürlich dann irgendwie auf der anderen Seite steht. Das ist dann auch gar nicht mehr jetzt irgendwie so, wie soll ich sagen, so sehr theoretisch, sondern das ist konkret. Also auch immer wieder zu finden. Und die andere Frage ist, die ich halt zu dieser Kriegsfrage dann mit hinzufügen würde, ist, es geht ja auch ein bisschen weg von dem Krieg der Soldaten, sondern hin zu so einem Cyberwar. Also irgendwann, wenn man von den Vorstellungen da spricht, ne? Und da weiß ich halt nicht jetzt genau, wie da die Vorstellungen sind, wie sollen sich da halt diese Drohnen selber bewegen. Ich glaube, im Moment werden sie ferngesteuert, aber da gibt es also auch schon die ersten Überlegungen, okay, so können wir das auch selber. Also, alles kein Ding. Ja, gut, aber okay, aber die müssen halt auch erstmal eine Überlegung haben.
Also in der TU Dortmund wird auch damit experimentiert, also die Kybernetiker wollen auch sowas bauen wie Schwärme, natürlich für die Feuerwehreinsätze, aber das ist nicht. Aber ich finde die Frage, die ist ja schwer zu beantworten, also ist das nicht doch alles letztens eine Machtfrage, die Machthaber, die poolen jetzt noch mehr, aber ich finde, das ist auch, zeigt auch ein Problem an, finde ich, dass es momentan anscheinend schwierig ist, jetzt eine Gesellschaftstheorie zu finden, die uns alle noch sozusagen überzeugt. Also einerseits also zweifelt man sozusagen an dem Modell des alten Staates, wo der Machthaber klassisch lokalisierbar ist. Also es gibt, glaube ich, viele gute Gründe zu sagen, dass der klassische Nationalstaat, dass der ausgedient hat. Und da finde ich auch also Foucaults Vorlesungen, was man immer nennen kann, relativ stark und überzeugend. Und trotzdem, in diesen Diskussionen sucht man doch noch immer gerne sozusagen irgendwie so ein Machtzentrum. Also das hat man einerseits theoretisch schon längst verabschiedet, und zwar also als Systemtheoretiker, als Diskursanalytiker, als Aktor-Netzwerktheoretiker und so weiter, glaubt man da nicht mehr dran. Aber wenn es jetzt darum geht, dann versucht man doch zu sagen, ja, ist das nicht doch alles ein Pentagon-Trick oder ist das sind das die irgendwo? Und vielleicht liegt das aber auch, also die Frage ist ja gerechtfertigt, nur vielleicht liegt das auch daran, dass momentan keine Großtheorie wirklich überzeugt. Und das glaube ich, ist das Problem, und das habe ich sozusagen, oder das möchte das Problem, würde ich eben visualisieren als sozusagen Verlust von etablierten Gegenbegriffen. Also man weiß es halt nicht mehr. Also das Neue ist vielleicht noch nicht so sichtbar. Ich habe jetzt mal mit dem Schwarm versucht, vielleicht ist es auch was anderes, aber sozusagen die etablierten Differenzen und Bilder auch von Repräsentationen, die sind irgendwie verloren gegangen. Das scheint mir irgendwie so die Lage zu sein. Und die ist eben sogar jetzt beim Pentagon angekommen. Also die sind auch verunsichert.
Ich könnte vieles beitragen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt was bringt. Also grundsätzlich gibt es natürlich auch im Völkerrecht eine Entwicklung Richtung humanitäres Völkerrecht und Responsibility to Protect, das heißt einem Staat wird die Souveränität aberkannt, wenn er es nicht schafft, seine Bürger zu schützen. Das heißt, es gibt auch nochmal so einen Druck von oben auf Staaten, dann doch noch irgendwie auch wirklich durchzugreifen und mit allen möglichen Mitteln, die sie haben, dort für Ordnung zu sorgen, weil sie sonst quasi ihren Status verlieren. Sonst, ja, Völkerrecht.
Ja, ich war mal in Kanada.
Gerechter Krieg gibt es noch, das ist aber ein ganz altes Ding.
Also vielleicht kennen Sie einen Michael Byers, das ist so ein kanadischer Völkerrechter bei McGill, und der hat so ein Buch geschrieben über humanitäres Völkerrecht und Kriegsrecht, also das ist relativ neu.
Diese Gruppe da?
Ja, ich weiß nicht genau, wie die Gruppe da heißt. Und der hat genau das vertreten, also das habe ich mir mal genau angeguckt, und das ist wirklich witzig, dass man sagen kann, ja, das humanitäre Völkerrecht, das würde hier wunderbar eigentlich reinpassen, weil das natürlich also ein Interventionsrecht ist. Also da ist alles möglich. Also sie können natürlich, also das würde ich auch nicht Krieg nennen, sie können irgendwie alles, das ist eine Frage des Labels, das kann man Friedensmission, Polizeieinsatz, humanitäre Intervention nennen und so weiter. Da geht es halt rein. Da werden
also
halt,
das ist jetzt noch nicht so ganz die Wirklichkeit, aber so ne, die
Tatsache, das wünschen
dass ein wir. Bürger, wenn er sich quasi falsch verhält ja. und die Regierung das nicht verhindert, quasi zu einer Intervention
dann,
führen kann.
Dann haben sie hier die Friedenstruppen in Braunschweig. Ja.
Also es ist noch nicht so wirksam, diese Sache, aber letztendlich wäre das die Konsequenz.
Ja. Aber die Idee dahinter ist ja doch einer globalen, also eines globalen Zugriffs. Sozusagen ja. überall, also die Weltgemeinschaft, was immer das ist, die kann sozusagen überall global zugreifen. Und das trifft sich eigentlich, finde ich, also mit dieser Form von Globalität, also die jetzt da gerade verhandelt wird. Man muss überall, auf allen Breiten des Spektrums muss man zugreifen können. Also das ist ja eine merkwürdige Form von Zugang, den man auf einmal hat. Und das, finde ich, hebt, also das ändert was irgendwie sozusagen im Umgang mit dem Raum in der Welt. Also der politische Raum ist irgendwie, der hat sich verändert. Der hat also keine Grenzen mehr, sondern man kann da irgendwie wirklich wie so, es gibt auch, glaube ich, ein Computerspiel, das hat sogar so eine unsichtbare Hand, mit der man immer Sachen so rausschmeißt. Wie
heißt das? Black and
White. Genau, ja. Ja, also ja, so ist das. Ja, so ist das jetzt. Also,
gibt es nicht auf globaler Ebene ein Gegensatzpaar, was gerade wirklich Konjunktur hat und was ganz stark im Gespräch ist, also was zeigt, dass nicht alle Gegensatzpaare jetzt irgendwie wirkungsmächtig und nicht diskursmächtig werden, das ist arm und reich. Mhm. Also es ist natürlich irgendwie, wenn du willst, ein anderer Diskurs, okay, aber so anders auch nicht, und das ist ja auch verschiedenste aneinander gekoppelt und warum spielt das zum Beispiel? Also man kann nicht sagen, jegliches Denken im Gegensatzpaar hat keine Aktualität mehr.
Also dazu mal direkt, also den Souveränitätsgedanken, den haben eigentlich immer dritte Weltländer am meisten verteidigt, weil sie quasi sich gegen die Intervention von außen halt wehren wollten. Also das waren eigentlich diejenigen damals Entkolonialisierung, 60er Jahre und so weiter, das waren diejenigen, die dieses Souveränitätsprinzip immer komplett behalten wollten und auch immer sich gewehrt haben, dass das irgendwie aufgelöst wird. Weil sie sich natürlich mit dieser Asymmetrie halt bewusst waren und dachten so, es gibt sonst Interventionen halt bei uns intern. Also diese Unterscheidung ist da, aber es wird gerade von den Armen wird halt dieses versucht halt irgendwie aufrechtzuerhalten, als Abwehr gegen quasi Reich, Macht oder wie auch immer. Was eine Hilfe? Weiß
ich nicht. Nee, ich bin da vollkommen Ihrer Meinung. Also es ist quasi dasselbe. Es ist ein Thema, man kann nicht sagen, gäbe jetzt keine Gegensätze mehr.
Nee, aber ich meine, ich weiß nicht, ob es 100% stimmt, aber früher hat man noch gesagt, also arm und reich, das ist eine Unterscheidung, die man an andere Unterscheidungen anschließen kann. Zum Beispiel ohnmächtig, mächtig und so weiter. Und das funktioniert nicht mehr so einfach, weil jetzt in allen Beschreibungen eben von Terrorkommandos und so weiter wird immer natürlich wieder darauf hingewiesen, das sind gerade auch arme Leute, die mit ganz einfachen Sachen, das Beispiel ist ja immer das Teppichmesser oder sowas, die können also enorme verheerende Wirkung entfalten. Sozusagen, dass diese Differenz von Arm und Reich, die gibt es natürlich noch, nur die hat nicht mehr die Bedeutung, die sie früher mal hatte.
Ja, nicht vielleicht also, im Hinblick auf Terrorgefahr, aber im Hinblick auf manche hungern und manche haben ganz viel Geld.
Also. Ja. Ja. Klar, das interessiert die vielleicht jetzt nicht so.
Ja.
Ich habe jetzt auf der Liste Matthias, Serge, Sejoscha. Ich wollte eigentlich exakt das sagen, was Stefan gesagt hat, bis hin zum Mortal-Beispiel. Aber also genau, ich kann es nochmal formulieren, Schwärme, also alles, was ich über Schwarmintelligenz jetzt gelesen habe, ist nicht das Gegenteil von Steuerung. Also überhaupt nicht. Also alle Schwärme funktionieren nur deswegen, weil es bestimmte Parameter gibt, die festgelegt sind.
Klar.
Und an denen, nur deswegen sind die Lösungen, die dann gefunden werden, kreativ. Also darum geht es. Ja. Es geht um kreative, es geht um emergente Lösungen, aber nicht um emergente Probleme.
Ja.
Die müssen immer, also die Ameisen verhalten sich nur deswegen so verblüffend, weil sie nach bestimmten Grundregeln immer sich orientieren. Und deswegen ist kein Wunder, dass sie auch immer noch solche Parameter setzen muss, sonst würde die Schwarmintelligenz nicht zum Tragen kommen. Denn sonst, das andere würde bedeuten, es entstehen immer irgendwo bestimmte Konflikte, was weiß ich. Also irgendetwas entsteht, aber es ist keine Problemlösungsstrategie. Und was aber, glaube ich, auffällig ist, das Einzige, was
diesen Krieg von anderen unterscheidet, dass es keine Front mehr gibt. Und also dass deswegen so die also der Konflikt ist immer noch da, es gibt immer noch Konfliktparteien, deswegen will man das ja einsetzen, diese Schwarmintelligenz. Aber es gibt eben nicht die Grenze zwischen denen und uns, an denen das immer verhandelt wird, dass alles ausgerichtet wird, sondern das muss immer gefunden werden. Also genau diese Punkte aufzuspüren, weil es die nicht mehr gibt, also die Front. Und dafür braucht man, glaube ich, dieses Moment. Denn das andere wäre ja so, wir machen jetzt generell totale Mobilmachung und setzen mal durch, dass irgendwann am Ende dieses Prozesses nur 10% übrig bleiben und das sind dann die, so im Charles Manson-Sinne, die dann die Welt wieder erneuern werden. Wir machen jetzt hält das Geld da, also das ist das Schwarmprinzip. Man hält das Geld da und dann setzen sich irgendwie 10% durch. Aber das ist ja nicht gemeint. Das soll ja trotzdem im Sinne einer bestimmten Direktive sein. Und ich glaube auch völkerrechtlich kann man das immer noch ansetzen, auch bei Schwarmintelligenz und bei solchen Operationen. Also das sind bestimmte direktiven Parameter, die dem Ganzen mit drüber liegen, damit das dann umgesetzt werden kann. Und die Front gibt es nicht mehr, das ist das Problem.
Ja, da fehlt natürlich viel. Es fehlt auch die Unterscheidung zwischen Kombatanten und Nicht-Kombatanten.
Ja. Also macht die Front, genau das. Ja.
Das erzeugt ja die Paranoia der sozusagen ständigen Bedrohung. Das ist sozusagen der unsichtbare Akt, also der unsichtbare Feind, der sozusagen überall sein kann. Also, das ist ja die Bedrohung. Den muss man sich einstellen. Also das ist ja das, was die wirklich, wo die wirklich Angst haben. Also unser Gegner ist ein transnationales, distribuiertes Netzwerk. Also genau das, was man, wenn man das Internet beschreibt, dann würde man genau das Gleiche sagen. Also das davor haben die Angst. Also
aber das Pentagon hätte genauso Angst davor zu sagen, wir sagen jetzt mal, ihr seid alle jetzt ein Schwarm und regelt mal das Problem. Also sie hätten ja auch Angst davor, dass alle genauso sagen, ja. Ich bin jetzt auch eventuell im Einsatz. Das könnt ihr jetzt auch nicht wissen, auch im Pentagon nicht. Das wird auf keinen Fall machen. Das wäre wirklich nicht intelligent. Also das wäre nicht ein Nutzen von Schwarmintelligenz. Überhaupt nicht.
Danke. Ja, vielleicht kriegt man diesen Perspektivwechsel auch nochmal einen Blick auf eine andere Ebene, wenn man diese ganzen Versuche als Logik der, oder unterschiedliche Logiken der Raumkontrolle beschreibt, die also am Anfang eher territorial operieren. Ganz klar, ein Nationalstaat greift den anderen an und es gibt jeweils Gesetze und Richtlinien in den jeweiligen nationalstaatlichen Territorien sozusagen, die dort gelten, 30 Meter weiter neben der Grenze schon nicht mehr. Und dass sich sozusagen die Logik der Raumkontrolle auch verändert hat, also ist das Stichwort Online-Durchsuchung gekommen. Die ersten Versuche sozusagen im Internet Grenzziehungen zu machen, die waren ja auch also mit irgendwie Filter bei Providern oder irgendwie Ausschluss von bestimmten Staaten oder so etwas, das war ja auch ein bisschen hölzern. Und relativ leicht zu umgehen, wenn man irgendwie die Logik des Netzes wusste, dann hat man eben versucht, einen anderen Weg drumherum zu finden und eben dieses nationalstaatliche Territorium ausgetrickst. Und ich glaube, so was Ähnliches ist jetzt auch hier. Also es setzt sich irgendwie stärker durch, dass also so ein allgemeines Bewusstsein, Raum ist nicht mehr Territorium. Raum ist komplexer. Und gerade bei im Hinblick so auf Netzwerkgesellschaften, also Strategiepapiere der US-Armee sagen auch, dass das Internet wie ein feindliches Waffensystem bekämpft werden muss, weil es eben genau das ermöglicht, es ermöglicht Individuen sich zu koppeln. Es ermöglicht, je nach, also es gibt ja auch Unterschiede in armen und reichen Ländern mit dem Zugang zu diesen Netzen und so etwas, aber von daher könnten rein theoretisch auch sehr arme Leute sich damit über nationalstaatliche Grenzen hinweg kommunizieren und einen Schwarm zum Beispiel bilden. Und da setzt jetzt sozusagen eine neue Logik der Raumkontrolle an, die eben genau versucht, das, was diese Schwärme vielleicht ausmacht oder das, was das Verbindende dieser Räume ausmacht, stärker in den Griff zu bekommen. Das sieht man auf der einen Ebene mit der Vorratsdatenspeicherung, dass sozusagen geklärt werden soll, wie funktioniert das Netz, wer hat wann worauf zugegriffen, wer war wann wie unterwegs, mit welcher IP-Adresse und dergleichen mehr. Während das früher sozusagen eher so territoriale Geschichten waren. Man hat jetzt sozusagen eher gelernt, also auch dazu gelernt in den letzten 15 Jahren, dass Raum sich nicht mehr auf ein Territorium beschränkt und komplexer gestaltet wird. Und dann, wenn man das über diese Raumkontrolle macht, dann kriegt man diese Beziehungen da vielleicht auf einer anderen Ebene hinblick. Das war jetzt ein ganz Anregung als Frage, das ein paar Punkte.
Finde ich eine sehr interessante Anmerkung. Das wäre was, wo wir dann sozusagen mit unserem Forschungsprojekt zur Strategie spielen, auch wiederum weiterdenken können. Weil da ist ja auch eine der Fragen, warum wir da diese Topografie-Thematik bearbeiten wollen, dass die Frage, wie das Territorium verhandelt wird, um zum Beispiel bestimmte Konflikte zu rechtfertigen oder auszulösen oder auch spielerisch umzusetzen, eine ganz wichtige Frage ist. Und in den Computerspielen gibt es ja diese Pointe, dass das Territorium dort natürlich immer schon elektronisch gar nicht vorhanden ist, sondern da es nachträglich dann reinkommt als so eine kulturelle Vorstellung von Grenzen oder so. Und wenn aber das Territorium sich anders zeigt oder anders definiert wird, natürlich auch die Strategien vielleicht anders sind. Ich fand da den Hinweis super spannend mit den Instanzenkämpfen in World of Warcraft. Das hatten wir jetzt auch schon mal in den Projekten überlegt, ob wir nicht World of Warcraft genau deswegen auch mit untersuchen sollten, obwohl es eigentlich kein Strategiespiel in dem Sinne ist, aber weil es da so einen Moment der Selbstorganisation von großen Gruppen, von einer Vielzahl von Akteuren gibt, die zusammen strategisch handeln und das ganz stark eben dann außerhalb des Spiels machen, dadurch, dass sie eben Kommunikationsinfrastruktur im Netz nutzen wollen. Entweder miteinander chatten oder eben in Foren sich organisieren. Das ist dann auch, hat das damit zu tun, wie sich dann eben jenseits von Territorien Gruppen organisieren, um dann in neuen virtuellen Geografien oder so zusammen zu handeln. Das finde ich sehr interessant. Ich denke, wir kommen da bestimmt nochmal drauf zurück, jetzt auch während unserem Workshop auf diese Diskussion, wenn sich so ein Begriff von Territorium verändert, was das für Auswirkungen auf Strategien hat und wie sich das vielleicht auch in Strategiespielen abbildet. Ich wollte noch einen letzten Hinweis geben, bevor ich dann aufhöre zu reden. Und zwar für unseren Band, Strategieband, gibt es einen Text von Stefan Werning, der sich explizit mit Schwarmen Modellierung befasst, und zwar kommt er aus dem Hintergrund von so Science and Technology Studies, und der untersucht das Schwarm als so einen Zugriff einfach in der Simulation von verschiedenen Ereignissen eine ganz große Rolle spielt. Die haben eben in der Terrorbekämpfung zum Beispiel sowas wie SimCity benutzt, um da dann einen Schwarmalgorithmus einzufügen, um zu gucken, was passiert denn, wenn in dieser Stadt ein Bombenanschlag passiert oder ein Gasangriff, irgendeine terroristische Aktion, wie verhalten sich dann die Bürger, kann man das als Schwarm modellieren, also ist dann terroristische Attackenprävention als Schwarm modelliert, aber auch die Feuerwehr nutzt eben sowas zum Beispiel, das ist einfach erst dann in der Software ganz beliebt, alle möglichen Ereignisse als Schwarm zu modellieren, und das war sozusagen dann einfach ein naheliegender Zugriff gewesen, für die auch sozusagen die terroristischen Netzwerke, können wir die nicht als Schwarm modellieren? Es gibt sozusagen einen großen technologischen Drive dahinter, einfach der das befördert, von Schwärmen zu reden überall und sozusagen fast in beliebigen Kontexten. Immer wenn man es mit einer größeren Gruppe von Akteuren hat, ist Schwarm dann eins. Also, und der hat da irgendwie ganz gutes Material in seinem Aufsatz zusammen. Das ist vielleicht interessant.
An dem Buch gibt es keine Verwaltung.
Ja, ich würde, eigentlich ist es mehr eine Frage, weil ich habe jetzt eben auch so ein bisschen darüber nachgedacht, weil ich eben auch WoW spiele. Meine Erfahrung ist eigentlich eher eine andere, weil ich hatte dann überlegt, Sie haben vorhin gesagt, es bilden sich plötzlich Gruppen zusammen, die wahrscheinlich in dieser Konstellation auch nie wieder zusammen irgendwas unternehmen werden. Das ist richtig, das gibt es auch. Das gibt es gerade, wenn irgendwelche Raids auf irgendwelche Städte sind, da kommt das vor. Die Gruppen sind aber meistens auch nicht wirklich wirksam. Also meistens geht das doch sehr zugrunde. Und bei Instanzen ist es so, wenn wirklich diese Random Groups sich bilden, ist es meistens eher auch so ein, es wird keine komplette Random Group gebildet, sondern ein bestimmter Part steht und es fehlt einfach noch ein bestimmter, ja, eine bestimmte Art von Kämpfer, also ein Heiler oder ein Krieger, der noch gebraucht wird, der einfach noch mit hinzukommen muss und der seinerseits natürlich aber auch irgendwie wieder einen gewissen Vorteil daraus zieht, dass er mitgeht. Die wirklich guten Gruppen, die wirklich die richtig großen Instanzen gehen, also auch die 25 Manuals in der Zeit, die 10 Manuals, bei denen ist es eigentlich so, dass die eine extrem starke Hierarchie haben und dass die wirklich durchorganisiert sind, und da hat auch jeder an seinem Platz zu stehen, und wer da nicht steht, ist das nächste Mal nicht dabei. Und von da war ich jetzt eben am Überlegen, ob das jetzt wirklich oder wie weit ich diese Schwarmintelligenz, von der ich persönlich jetzt nicht so viel oder über die ich nicht so viel weiß, wie ich die damit in Einklang bringen kann. Es ist sicherlich wichtig, dass es irgendwann so etwas gibt wie so eine Gruppengründung. Aber dann ist eigentlich auch sehr schnell klar, wenn zu viele von einer Art da sind, also gibt es ja im Prinzip auch so den Sanitäter, den Schützen und den Panzer vorne. Man hat ja diese Aufteilung auch weiterhin. Die Gruppe wird eigentlich sehr streng danach ausgesucht. Man hat seine Spezialisten und nicht so diesen Alleskönner mehr oder weniger.
Ja, aber das Interessante wäre dann ja eigentlich sozusagen die Entstehung dieser Gruppe. Also Sie sagen es ja selbst, also die gibt es ja nicht von vornherein. Nee, also auch Hierarchien bilden sich ja heraus. Das ist ja, also ich meine, das ist ja auch ganz interessant. Also ich meine, wie gesagt, ich spiele nicht so viel, aber ich weiß schon, dass natürlich eine Gruppe, die sich gut kennt und die auch zusammenspielt, dass die natürlich viel erfolgreicher dann auch sind als diese Ad-Hoc-Gruppen, wo man nie mal guckt, was für ein Level hat der dann, okay, dann macht man mal mit, lassen wir den auch mal. Das stimmt, aber ich meine, interessant wäre ja zu schauen, also wie sich diese Gruppen bilden und ob da nicht doch, viele, also jetzt räumliche Grenzen oder soziale Differenzen und so weiter doch irgendwie dann aufgehoben werden. Ich weiß es nicht, also man müsste eigentlich so eine Ethnographie dieser Spiele betreiben. Also das wäre eigentlich so, was mich faszinieren würde oder das ich selber können würde, also eigentlich. Also das reicht, glaube ich, nicht aus, nur von dieser Programmierseite sich anzuschauen, wie jetzt Tobias das machen würde, oder nur sich da mit den Bildkonzepten zu beschäftigen, sondern mich würde auch interessieren, wie funktioniert das eigentlich tatsächlich als sozusagen soziale Form des Handelns? Also, da müsste man irgendwie so dabei sein als Ethnograf und schauen, was da eigentlich passiert, also auch im Tech-Talk, das ist sehr merkwürdig, also was da manchmal noch geredet wird immer und das ist ja auch nicht immer zur Sache und wer darf da was sagen und wann reicht's und so. Also das sind nochmal ganz andere Probleme, die da möglich wären.
Also ich kann es jetzt nur sozusagen aus dem Umfeld sagen, wo ich auch so diese Gildengründung mitbekommen habe und das ist eigentlich. Also es gibt ganz wenige Gilden, die sich wirklich gründen, weil irgendeine Random Group zusammen losläuft und die sagen sich, ach Mensch, wir funktionieren ja so gut, wir machen jetzt gleich eine Gilde draus. Sondern ganz oft sind das Leute, also zum Beispiel bei uns auch unsere Partnergilde sozusagen, das sind Leute, die haben angefangen mit Anarchie Online, die haben Warhammer Online, die haben das alles schon immer zusammengespielt. Also es ist eher ein Kern außerhalb des Spiels, der sich selbst immer in andere Welten reinträgt. Und die gucken also schon ziemlich genau, wen sie da überhaupt mit reinnehmen. Und das ist natürlich, je größer die Gilden sind, umso schwieriger. Dann schauen die schon sehr genau, was genau kannst du, wo bist du schon gewesen, weil sie sich dann natürlich auch auf denjenigen im Raid dann verlassen müssen. Und diese Gruppenbildung ad hoc funktioniert zum Questen oder so natürlich wunderbar, wenn man einfach nur schnell noch irgendwas beendet haben will. Aber für Instanzen, glaube ich, ist das schon. Ist diese Art von Gruppenbildung schon eine andere?
Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie ihr das sehen würdet, aber dahinter stimmt ja fast die These, ob nicht irgendwie Gruppenidentitäten sozusagen in diese Spielwelt mit reingenommen werden können, oder? Also das wäre ja eigentlich ganz interessant.
Ich glaube, also ohne das spezielle Beispiel gut genug zu kennen, um das wirklich zu sagen, aber ich glaube, es ist eine Verheißung zumindest. Und ich glaube halt, genauso würde ich sagen, dass der Schwarmbegriff eine Verheißung ist. Auf allen Ebenen. Eine sehr interessante, sehr spannende Verheißung, die sozusagen auch sehr operational ist. Also wie jede Politikform eine Verheißung hat. Aber im Grunde genommen wir relativ häufig natürlich darauf treffen, dass es halt doch nicht das Dezentrale und der Schwarm ist. Das aber sozusagen das Versprechen des Schwarms natürlich ein sehr spannendes Versprechen, also so eine Art Wunschkonstellation oder sowas, die ich jetzt sozusagen im geopolitischen Zusammenhang sehr gut finde, aber natürlich sozusagen auch immer wieder auf den Punkt zurückkommen würde, zu sagen, dass da doch irgendwo ist es doch die Distinktion, das Oppositionspaar. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir hier so schlecht in das Computerspiel rankommen. Weil das Computerspiel nicht nur eben sozusagen erstmal ganz naiv sehr alte Modelle von Geopolitik vordergründig bedient, sondern weil es natürlich immer ein sehr binäres, distinktes Medium ist. Wie der Computer halt immer sozusagen bevorzugt in Schwarz und Weiß denkt oder so. Vielleicht ist das.
Oh. Die Nacht wird lang.
Die Nacht wird lang, ja, das ist so. Das ist ja auch die Idee dabei. Ich weiß
nicht. Ein Beispiel für Schwarmintelligenz. Weil ich habe jetzt nur mein Command & Conquer spielen gedacht.
Ich habe alle Strategien ausprobiert und alle Taktiken und dachte, wie elaboriert ist das doch alles. Letztlich, und dann hat es aufgehört für mich Spaß zu machen, war, ich baue 50 Panzer. Und diese Panzer haben bestimmt, haben nämlich, können zwei Sachen folgen, die haben zwei Programmelemente, fahr dahin, wo dir gesagt wird. Und wenn irgendwas Feindliches in der Nähe ist, verteidige ich, schieße da drauf. So dass ich dann meine 50 Panzer genommen habe, in die feindliche Basis geklickt habe und mich zurückgelehnt habe. Und also damit habe ich immer gewonnen. Also die Maschine bleiben. Aber da war der Schwarm, also der hat sich dann verhalten. Ich habe dir nicht gesagt, mach erst bitte den Turm weg und dann pass auf, da kommen zwei Truppen wahrscheinlich an und dann musst du dich da verhalten. Halt dich ein bisschen zurück, dann dauerst du länger. Es war dann so, dass nur drei Panzer schließlich übrig blieben, aber der Schwarm hat gesiegt. Also der hat für mich das Ganze erledigt. Also ich bin da jetzt nicht so spielerisch rangegangen, dass ich immer noch Entscheidungen getroffen habe. Ich habe eine einzige Entscheidung getroffen. Diesen einen Schwarm zu bauen, dahin zu schicken. Und da hat er das erledigt. Also da habe ich die Schwarmklinge jetzt eingesetzt
im Spiel. Ich meine, das wäre dann wahrscheinlich genauso langweilig, wenn man nur immer in diesem Kartenmodus spielen würde bei Reap. Ja, und nur immer sagen, geht da hin, genau. Und irgendwann kommen die auch an. Also wenn man das wahrscheinlich oft genug macht, aber das wäre dann, ja. Das wäre der Reiz dann
weg. Also ich habe nochmal eine definitorische Frage. Sind jetzt im Schwarm quasi Arbeitsteiligkeiten möglich? Oder geht es darum, dass quasi jede Einheit quasi gleich ist und sich das Ganze irgendwie. Also, weil das wäre so ein bisschen dieses gleiche Ding. Ich habe gleiche Panzer, die schicke ich los. Die
das könnt ihr. Also wir haben ja kooperiert, also weil sie ja nebeneinander standen. Wir haben zumindest nicht nach links geschossen. Und merken,
aber das ist doch kein Schwarm. Für das, was du beschreibst, brauchst du den Schwarmbegriff überhaupt noch.
Das war ein Schwarm.
Das ist aber nicht selbstorganisiert, wenn du sagst, geh da hin und schießt. Das ist kein Schwarm.
Doch, weil alles, was sie dann gemacht haben, also auf wen sie geschossen haben, wo sie dann
als an den Punkt waren. Ja, du musst aber es geht los von der Zentrale, das ist nicht selbstorganisiert.
Nein, der Schwarm ist auch nicht, die Lösungen hier finden, sind selbstorganisiert. Aber die Zielvorgaben sind gleich. Der Ameisenschwarm trifft sich auch nicht und sagt, wir machen jetzt mal.
Und das ist der Unterschied. Dem Ameisenschwarm hat auch niemand gesagt, geh mal links rum, aber du hast deine
Doch, gesagt, seine Instinkte sagen es ihm.
Ja, Instinkte sind verteilt und nicht zentral. Das ist der Unterschied. In einem Schwarm hat jedes Einzelne nicht das Wissen von allem. Und bei deiner Erzählung gibt es eine Instanz, die das Wissen von allem hat.
Also viel interessanter finde ich einfach kontrollgesellschaftliches Handeln, zum Beispiel im Bereich der Selbstorganisation. Jetzt nicht im Sinne, wie mache ich einen Schwarm, wie gehe ich da hinein und so weiter, bekämpfe einen anderen Schwarm, sondern zum Beispiel der Crime Watch, also Grassroot-Bewegungen, wo es einfach darum geht, so ein Feld der gegen- und wechselseitigen Beobachtung zu schaffen, wo unklar ist jetzt wer, also wo es gar nicht mehr um Feind-Freund-Distinktionen geht, sondern einfach um das Problem, das auch schon beim Bentheim auftaucht, wie kann ich möglichst effektiv und effizient ein Klima einer allgemeinen Kontrolle denkbar oder organisieren und dergleichen. Wo sozusagen auch der Umstand unklar ist jetzt, welche Rolle ich habe jetzt, ob ich jetzt Beobachter bin und dergleichen. Also alle diese Situationen aufzulösen.
Ja, ist das nicht ganz ähnlich? Also ich kenne etwa dieses Global Neighborhood Watch Projekt, das ist ja so ähnlich, aber das ist ja auch so, wie also so ein riesiges Kollektiv ist, wo man sozusagen gegenseitig diese Monitore dann beobachtet, jeder sich darauf verlässt, dass auch wenn man selber gar nicht guckt, dass immer schon sieht, was in dem Vorgarten gerade passiert. Vielleicht nicht Schwarm, aber sozusagen diese Idee, dass es so einen kollektiven Akteur gibt, der.
Kollektiven Akteur, Depersonalisierung, Analysierung, ja, genau. Und Multiplizierung. Ohne klar zu wissen, sozusagen, wo jetzt die Verknüpfungsknoten und dergleichen sind, sozusagen als offenes, dynamisches Netzwerk. Und das ist zum Beispiel, also es gibt ganz alte Machttechnologien in dieser Hinsicht, eben die Einführung des Briefkastens zum Beispiel, also wo jeder die Möglichkeit hat, Tag und Nacht einen Brief einzuwerfen und irgendjemanden zu denunzieren. Mäusische Machttechnik. Gibt es das auch in der Geschichte, dass die das oft zeigen.
Das Pariser Modell. Mhm.
Beim Pentagon schon
Haben wir beim Pentagon schon Drittmittel beantragt?
Ja, ich wollte mal fragen, also das mit den Panzern eben, ich hätte das jetzt auch als Schwamm bedeutet, weil für mich heißt das dann eigentlich, ich habe den gesagt, geht dahin und handelt ab da selbstständig. Also guckt dann, was steht da noch, wer kommt wo an und greift die an. Bei Ameisen ist ja eigentlich auch nicht so, dass alle plötzlich aus irgendeiner Intention heraus einen Schritt nach links machen und dann den linken Weg wählen, sondern es fällt ein Blatt runter und die erste geht nach links und stellt fest, da ist irgendwas Tolles und sagt den anderen dann Bescheid. Oder bei Bienen mit diesen typischen Schwänzeltänzen. Also irgendwoher kommt ihr erstmal die Idee, wir machen jetzt das und das. Und was dann in dieser Situation gemacht wird, wird dann vom Schwarm entschieden, dass jeder guckt, wo ist jetzt was zu tun.
Und es gibt eine DNA, die bestimmte Sachen festlegt, die wir machen können und wollen. Und da liegt zum Beispiel fest, dass sie alles um eine Königin gruppiert, alles ausgerichtet ist und von da ausgeht und daraufhin orientiert ist.
Ich habe das Gefühl, dass die zwei verschiedenen Definitionen von Schwarm.
Ja, also das war genau das. Genau, aber das hat Stefan ja vorhin genau aufgedrückt. Genau diese beiden Definitionen von Schwarm.
Ja. Ja, wollte ich einfach letztlich sehr frei, was man das definiert. Und ich würde auch einen Unterschied sehen, ob es jetzt eine zentrale Instanz gibt, die für einen bestimmten Zeitraum dann zwar ihre Macht abgibt, aber letztlich ja doch da ist, oder ob es einfach komplett, weil dieser Ameisenschwan hat ja diese DMA einmal bekommen und ab da läuft er sozusagen ja von Beginn an durch. Und es gibt ja auch keine zentrale Instanz, die plötzlich sagen könnte, an dieser Stelle stoppen wir jetzt und gehen alle was anderes machen. Aber es ist natürlich einfach die Frage, ab wann man jetzt den Begriff benutzt.
Also dass die Ameise einfach die DNA bekommen soll, das ist ja auch nicht. Weil, also das ist ja gerade dann, so dann die Biologen wieder so interessiert, weil es gibt ja sozusagen eine evolutionäre Entwicklung, die fragen sich natürlich schon, woher, also wie entstehen jetzt, wie kommt das, dass sozusagen bestimmte Fähigkeiten offensichtlich erworben worden sind, weil man das im Vergleich an der verschiedenen Rassen dann beobachten kann. Also wie wird das jetzt weitergegeben über die Generation? Also wie kann man Eigenschaften vererben oder so? Das ist ja das Problem, was Darwin sich stellt. Und dass man schon vermuten kann, dass also sozusagen auch sozusagen nicht genetisch programmiertes Verhalten möglich ist, also bei diesen sozialen Insekten, das dann aber quasi hereditär dann weitergegeben wird. Also das ist ja genau das Problem, was die Soziobiologen gerade haben, damit beschäftigen sich. Also das ist also sozusagen diese, also alles DNS, also so ganz so einfach
ist es doch. Es ist doch vielleicht auch ein bisschen egal. Also es ist ja auch egal, ob wir Gruppe oder Schwarm sagen, wenn wir damit was beschreiben können, ist ja erstmal gut. Aber wenn wir rekonstruieren, warum wir überhaupt diese Unterscheidung gemacht haben, dann ist es doch der Punkt der Diskussion gewesen, wo die Unterscheidung war, gibt es einen Schwarmbegriff in Hartnegri und dem Pentagon. Ja. Und wenn es das gewesen wäre, dass es einer ist, wäre aus deiner These gefolgt, dass sich Unterscheidungen auflösen. Genau. Und ich wollte nur sagen, die Unterscheidung löst sich in diesem Beispiel jetzt nicht so einfach auf, weil das Pentagon noch einen Befehl macht. Und das war schon der einzige Sinn für mich, diese Unterscheidung zwischen zwei Schwarmbegriffen zu treffen in der Diskussion hier. Ansonsten, um Computerspielverläufe zu beschreiben, kann man das ja nehmen in der einen oder anderen Variante.
Gibt es noch Interventionen zu dem Thema? Dann würde ich vorschlagen, dass wir den offiziellen Teil der Diskussion hier mal kurz ausklingen lassen bis morgen früh und die offenen Detailfragen jetzt dann demnächst. Das war's.